Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Per se ist das ja das Problem des Todes und der nicht heilbaren Krankheit. Ne? Das ist die Kontrollverlustgeschichte. Des Todes an sich, ne? diese radikale Trennung, dieser Verlust und dieser Kontrollverlust. Quasi. Dieses ausgelöscht werden, ins Nichts fallen, wenn man jetzt dann nichts glaubt. Ja? Und auch wenn man an was glaubt, muss man schon sehr klare Bilder haben. Auch dann passiert ein gewisser Kontrollverlust. Ne? Weil dieses Todsein werden, dieser Todeseintritt, das habe ich nicht mehr in der Hand. Ne? Also das ist sicher auch so ein riesengroßer Schaß an dem ganzen Thema.
Wobei natürlich in den letzten Lebensstunden, kann ich mir vorstellen, solche Glaubensfragen naturgemäß besonders laut werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hi. Martin, unser Hauptgast hier im Podcast ist ja bekanntlich der Tod in Form unserer eigenen Endlichkeit, aber natürlich auch in der unserer Liebsten. Und sehr oft sprechen wir auch darüber, wie unfassbar dieses Thema für uns ist, was wir alles aufwenden und oder erfinden, um es ein Stück fassbarer oder, wie du gerne sagst, verfügbarer zu machen. Jetzt werden wir im Laufe unseres Lebens unterschiedlich mit dem Thema konfrontiert und über eine dieser Konfrontationen möchte ich heute gerne sprechen, und zwar über jene Situation, wenn ein geliebter Mensch sich krankheitsbedingt seinem Ende nähert. Es vielleicht auch nur noch eingeschränkt möglich ist zu kommunizieren und man eigentlich jeden Tag mit dem Ableben rechnen muss. Ich persönlich habe das schon ein paar Mal miterlebt und natürlich bekommt man aus dem Umfeld einiges mit und von täglich am Krankenbett sitzen, pflegen, handhalten und reden bis hin zu, ich will den oder die nicht mehr sehen oder ihn gar so in Erinnerung behalten, wie er zu Lebzeiten oder in Vitalität war, ist da alles dabei. Martin, aus trauerpsychologischer Sicht, so stelle ich mir das vor, ist diese bewusste letzte Phase, wo man sich vielleicht nochmal begegnen kann, ja eine sehr prägende, oder täuscht das? Sollte man die nicht nutzen?
Ich habe so den Eindruck, es ist irgendwie so ein scheinbar verklärtes, allgemeingut gewordenes Bild, dass wenn jetzt ein Angehöriger sterbend ist, dann muss sie die ganze Mitwelt oder das Familiensystem da jetzt dann quasi versöhnlichst auch mit dem Sterbenden gütlich tun, also oder weiß ich nicht, und das muss nicht für alle gut sein. Zum Beispiel eine gute Freundin von mir hat mich vor ein paar Monaten angerufen, weil ihr Vater im Ausland lebt, der dort im Sterben liegt, mehr oder weniger, also es ist klar, dass die letzten Tage oder Wochen sind. Und sie hat dann so sehr damit gehadert, ob sie noch mal hinfahren sollte, dass sie noch mal lebend sieht und mit ihm nicht mehr reden kann. Und es hat sich dann im Gespräch ausgestellt, dass der Druck, also dass eigentlich der Drang, es nur mit tun zu müssen, viel mehr von außen kommt, also von der Mitwelt. Also dass alle Leute zu ihr sagen oder Freundinnen gesagt haben, ja, das musst du schon einmal da an den Vater und das letzte Mal und weil das wird dann für immer kränken oder so. Und bei genauerer Betrachtung ihrer Situation, gemeinsam eingetaucht sind in ihrer Innenwelt, es war eigentlich alles in ihr klar, nichts in ihr will hinfahren. Ja. Es hat nie eine Beziehung gegeben, wirklich. Es war immer eine lieblose Geschichte. Es war immer eine Nichtbindung sozusagen vorhanden. Und warum soll das jetzt auf einmal anders sein? Also weil irgendeine Freundin hat zu ihr dann gemeint, ja, es muss schauen, am Sterbebett, also muss ich nochmal versöhnen. Aber es ist in dem Fall nicht um Versöhnung gegangen oder nicht versöhnt sein, sondern es war einfach keine Beziehung da in dem Sinn.
Da gibt's auch nichts zum Versöhnen dann. Ne?
Ja, und wir haben dann, ich habe ihr nichts geraten, aber ich stelle ja nur im Gespräch mit den Menschen den Raum zur Verfügung, wo sie sich nur besser wahrnehmen können, was möchten sie und was brauchen sie. Das versuchen wir halt, und da war klar, nein, sie fährt nicht hin. Und erst dann 2-3 Wochen später gestorben, und dann waren sie ja im Begräbnis dort und ja, aus. Das ist jetzt 4-5 Monate aus, glaube ich.
Das ist interessant, das war eine Freundin, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das heißt, aber kommen auch Menschen zu dir mit dieser Frage, die sie quält, was kann ich jetzt noch tun, quasi auf die letzten Meter, oder was soll ich tun? Oder mit diesem nicht?
Ja, dann kommt mir, und würde ja nicht, würde ich vielleicht, vielleicht würde ich mich annehmen drum, aber es ist ja nicht mehr Baustelle. Also mein Thema fängt ja da an, wenn der Tod eingetreten ist. Also da müsste man mit einer Palliativkrankenschwester reden vielleicht.
Also eher vielleicht, wenn dann jemand ein Problem hat, weil er etwas vielleicht nicht ausgesprochen hat, sich damit herumquält.
Ich kenne das schon manchmal von Trauernden natürlich, dass die da sitzen und sagen, es ist sie vielleicht nicht mehr ausgegangen. So, das ist der Klassiker vielleicht, dass man, der Vater ist im Sterben gelegen im Krankenhaus oder die Mutter und man ist vielleicht sogar verständigt worden, dass es so weit kommt und dass es jetzt sich verschlechtert und die Leute rücken hin an, fahren hin und kommen aber zu spät. Und dass da viele Leute sagen, dass das viele Leute ärgert, ja. Also, dass sie nicht mehr lebend gesehen haben und nicht mehr irgendwas sagen haben können oder so, ja.
Ja, ist interessant. Ist mir auch so gegangen bei meiner Oma. Da waren wir zwar die ganze Zeit dort, aber in dem Moment, wo sie dann gestorben ist, war ich für eine halbe Stunde vielleicht weg.
Ich wollte dich fragen, wie kommst du auf diese Frage?
Also, mich fasziniert diese Range, wie unterschiedlich Menschen da reagieren. Also, die einen, die wirklich komplett da sind oder da sein wollen, das auch brauchen, vielleicht auch in dieser Nähe oder Fürsorge aufgehen und andere, die so eine komplette Abwehr zeigen, bis hinzusetzen, wie wenn jemand jetzt besonders krank schon ist, ich will ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Also ja, und das hat mich einfach fasziniert und ich mich auch gefragt habe, ob das einfach nur vielleicht nur unter Anführungszeichen eine Art Brennglas auch auf Beziehungen werfen kann, diese letzten Wochen von jemandem, so man in diese Situation kommt, weil oft weiß man es ja nicht. Ne?
Ich glaube, was da vielleicht auch zum Tragen kommt, ist die, wie du sagst, die Beziehungstiefe. Weißt du, ich meine, also das ist ja dann keine Situation, glaube ich, wo man sich begegnet, hey, Oma, Papa, Mama, Schwester, Mann, ja, du wirst bald tot sein und ich bleibe jetzt nicht bei dir, sondern die Frage ist da, glaube ich, auch, dass sich überhaupt beim Thema Tod an sich, wie soll ich sagen, ist da eine Beziehungstiefe überhaupt möglich? Weil da begegnet man sich ja in einer menschlichen Situation, die unfassbar ist und die vielleicht auch beim Sterbenden wie bei den Hinterbliebenen oder Zugehörigen extrem viele Gefühle auftut, die man bisher nicht gekannt hat, die man vielleicht auch gar noch nie ausgedrückt hat, an vielleicht ganz früher da ist, an Schmerz, an Angst, an Verzweiflung. Und dass das ein Hin- und Herschleudern gibt, wahrscheinlich sei es beim Sterbenden, sei es beim Angehörigen, ne, so einerseits wieder diese Gefühle der Angst, der Trostlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Trauer, des Schmerzes, andererseits des Hoffens und des Rationalisierens und so. Und ich denke mir halt, wie weit kann ich mit einem Menschen, wie weit traue ich oder können wir anderen Menschen überhaupt in der Tiefe begegnen? Also das erlebe ich meine Reflexionstage auch ganz stark, dass wir bemerken können, dass wir selbst in den intimsten Beziehungen oft diese existenziellen Tiefen unseres Seins gemeinsam nicht gehen können. Und ich glaube, da wird auch das schlagend. Ich glaube, dass das auch oft der Grund ist, warum viele Menschen lieber im Krankenhaus sein wollen zum Sterben. Vielleicht nicht nur aus medizinischen Gründen, weil man sagt, da fühle ich mich sicherer und man kann in der Not was tun und Schmerzen nehmen und man ist fachlich besser aufgekommen. Aber weil ich dort weitgehend vom Umfeld umgeben bin, wo diese emotionale Tiefe gar nicht vorgesehen ist.
Jetzt für den Patienten selbst oder
für den Patienten? Ja, ich glaube, dass ich habe den Eindruck, also würde man da eine Palliativkrankenschwester fragen, ich glaube, dass die das bestätigen würden, dass, wie soll ich sagen, dass für viele entlastend sein kann, emotional, wenn das in einem objektivierbareren Rahmen wie ein Krankenhaus stattfindet, durchaus.
Interessant.
Weil eine gewisse Gefühlstiefe nicht sein muss, natürlich dann. Ne?
Also, ich würde ja für mich für die letzten Stunden genau das Gegenteil, glaube ich, annehmen. Betonung auf annehmen, dass ich eben in meinem vertrauten, mir liebgewonnenen Umgebung sein möchte und natürlich ein Maximum an noch fühlen und wahrnehmen haben.
Ja, das, wie du richtig sagst, das nimmst du jetzt an, ja.
Ja.
Wissen wir nicht, was ist, wenn es so weit war, ja. Das ist schwierige Dinge vorherzusagen, ja. Das ist.
Ja, ich habe ja mal, das weißt du, so einen Einführungslehrgang in die Lebenssterbe- und Trauerbegleitung gemacht. Und ich kann mich genau erinnern, an einem der ersten Seminartage gab es eine Übung, wo man sich, angenommen, man hätte die Wahl für eine Sterbensart entscheiden konnte. Also es waren drei Möglichkeiten. Die eine war alt im Altersheim, die andere auf einer Veranstaltung plötzlich tot umfallen und die dritte war nach längerer, schwerer Krankheit. Und zu meiner Überraschung und zu meinem Erstaunen war ich eine der wirklich wenigen, die sich für die Krankheit entschieden haben. eben auch aus der Überlegung heraus, dann noch das eine oder andere Gespräch bewusst führen zu können.
Mhm,
ja.
mhm.
Was würdest du wählen?
Das Schnelle.
Beim Käsepappeltee trinken.
Genau. Mir hat einmal im Schweizer Fernsehen, da war ich einmal zu Gast und da hat mir die Moderatorin als Einstiegsfrage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, also das war ein völliger Überraschungsangriff, sagt sie, Herr Brein, wie möchten Sie einmal ausschauen als Leich?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, alt.
Ah ja, naja, das ist ja gut.
Und ich war vorgestern, das werden wir in der nächsten Folge müssen wir das ankündigen, kann nicht mehr dazu sagen, aber ich bin da jetzt zu Gast gewesen beim Podcast mit Video, weiß nicht, wie das dann heißt. Also videotechnisch. Und das ist ein Arzt, der TCM-Mediziner, ganz lieber. Und der hat mich auch gefragt, wie ich mal sterben möchte. Oder wie ausschauen möchte. Und da habe ich gesagt, na, alt und schnell. Also so, also alt und schnell, ja genau.
Oder positiv überrascht wäre auch eine gute Antwort.
Was positiv überrascht vom Tod?
Möchte ich reinschauen, ja. Vor was auch immer man dann
überrascht in diesen letzten
Momenten wahrnimmt.
Weißt du, was die bei dieser Ausbildung, was das gemacht habt, was diese Übung für einen Sinn hatte?
Gute Frage, Das haben sie sicher erörtert und ist in meinem Gehirn.
Also das Wesentlichste von der Sache hast du vergessen. Also die Übung ist voll angekommen, weil du hast was eigentlich dabei gegangen war, das weißt du nicht mehr. Also,
na Moment, für mich das Wesentliche war, bitte nach längerer, schwerer Krankheit zu gehen und nicht einfach umfallen. Also das weiß ich noch, das ist auf einer Veranstaltung, einfach umfallen fand ich unerträglich.
Ja, vor allem bei einer Veranstaltung, ja.
Ja, eben, weil ich mir vorgestellt habe, ist ja fürchterlich, also das ist so der maximale Kontrollverlust. Vielleicht geht es auch darum. Alt im Altersheim ist für mich so ganz stark persönlich mit Einsamkeit verknüpft. Nach langer, schwerer Krankheit ist vielleicht so der vermeintliche, oder sehr offensichtlich der vermeintliche Versuch von Kontrolle über das, was passiert. Ja. Sich vorbereiten können vielleicht noch eben das eine oder andere Gespräch oder weiß ich nicht. Oder wenn sie noch einmal Schokotorte essen oder keine Ahnung, ja. So, da sind wir vielleicht wieder bei diesem Fassen wollen oder verfügbar machen wollen von dem Nicht-Fassbaren.
Ja, du hast recht, das könnte sein natürlich. Das war interessant, ne? Da haben wir das so interpretiert, das mit der Entscheidung für das lange Krankheitsthema, ist, dass da um eine Vermeidung immer geht von um einen Versuch des Habhaftwerdens oder so. Oder das, wie hast du gesagt, das nicht ausgeliefert sein. Ja, das
Kontrollieren ein Stück weit.
Kontrollverlust, ne?
Ja.
Das per se ist das ja das Problem des Todes und der nicht heilbaren Krankheit. Ne? Das ist Kontrollverlustgeschichte. Des Todes an sich. Ne? Diese radikale Trennung, dieser Verlust und dieser Kontrollverlust quasi. Ne? Dieses ausgelöscht werden, ins Nichts fallen, wenn man jetzt dann nichts glaubt. Ja? Und auch wenn man was glaubt, muss man schon sehr klare Bilder haben, auch dann passiert ein gewisser Kontrollverlust. Ne? Weil dieses Todsein werden, dieser Todeseintritt, das habe ich nicht mehr in der Hand. Ne? Also das ist sicher auch so ein riesengroßer Schaß an dem ganzen Thema.
Wobei natürlich in den letzten Lebensstunden kann ich mir vorstellen, solche Glaubensfragen naturgemäß besonders laut werden, vor allem wenn es auch darum geht, vielleicht noch einen religiösen Segen, also Stichwort letzte Ölung, glaube ich, nennt sich das, oder irgendwas anderes, ein Ritual haben zu wollen. Das kann auch, stelle ich mir ganz enorm wichtig vor. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich diese Art von Ritual oder Sanctus brauche, dann wartet man ja auch darauf. Das könnte ich mir auch für Angehörige wiederum schwierig vorstellen, wenn man das verabsäumt. Oder
ja,
die Zeit nicht hat, das zu geben. Ja,
ja sicher für ganz religiöse Menschen ist das sicher ein Problem. Ja. Wie Bestatter war nun, da habe ich ja öfters, einerseits bei der Krisenintervention war das natürlich oft der Fall, wie ich noch war, aber als Bestatter habe ich oft, das habe ich von meinem Chef aus tun dürfen, dass ich, wenn Menschen bei uns angerufen haben, dass daheim wer gestorben ist, es könnte so der klassische Ablauf der sein, der Ehemann stirbt daheim und dann plötzlich ein Herztod. Die Notarztkräfte waren nur vor Ort, haben aber das Leben nicht mehr retten können und die Leute müssen dann als nächstes einmal einen Bestatter beauftragen oder anrufen. Und dann ist es oft so, dass der Bestatter als erstes die Frage stellt, ob diese Totenbeschauung gemacht worden ist. Wenn die Totenbeschauung nicht gemacht worden ist, dann dürfen wir den nicht wegführen. Ja? Und jetzt war auf der Ablauf der, wenn Menschen bei uns angerufen haben in der Bestattung, ne, dass eben da gerade ein Todesfall daheim passiert ist, dann war die erste Frage von uns immer die, ist die Totenbeschauung gemacht worden. Und die ist meistens nicht gemacht worden. Darum haben die Leute bei uns angerufen, dass wir das veranlassen. Und dann haben wir in solchen Fällen oft zuerst die Totenbeschauärztin angerufen, dass sie dorthin fahren möge, die Totenbeschau zu machen. Und diese Totenbeschauärztin fährt auch nicht sofort dorthin, sondern die sagt, na, jetzt ist zwei Nachmittag um 5 Uhr vorher hin. Mhm. Und dann sind wir halt immer standardmäßig dann auch zu dieser Zeit dorthin gefahren. Und da ist es oft passiert, dass wir vor der Totenbeschauärztin dort eintreffen und Folgendes vorfinden, der verstorbene Mann liegt da irgendwo im Wohnzimmer oder so und die hinterbliebene Frau sitzt seit 2-3 Stunden allein in der Küche. Ja. Mhm. Und jetzt war das so ein klassischer Fall für Krisenintervention, aber damals hat es das noch gar nicht so verbreitet gegeben und vor allem gibt es viele Todesfälle im häuslichen Bereich, wo das Rote Kreuz gar nicht involviert ist. Und jetzt habe ich von meinem Chef aus das tun dürfen, dass ich in so einem Fall, wenn ich mich freispülen habe können von der Arbeit, dass ich die Leute zurückgerufen habe und gesagt habe, sie, wir kommen in 2-3 Stunden mit der Totenbeschauärztin, wenn sie wollen, kann ich aber gleich auch kommen. Mhm. Hm? Und das ist natürlich meistens gerne angenommen worden, ne? Dass da wer ist, erstens, dass wer da ist, der Außenstehende ist, vor allem, dass ich der Bestatter bin, das war hilfreich, ne? Weil dann bei den Leuten schon Fragen auftauchen, was muss man jetzt tun, was muss jetzt die Gemeinde, was muss ich jetzt tun, muss ich Sterbeurkunde, wie geht das mit dem Begräbnis? Nicht? Und was ich sagen wollte, warum ich das Geschichte jetzt erzählt habe, ich war dann ganz viel bei Menschen daheim, wo jetzt gerade was passiert ist, sozusagen, ja, also in diesem akuten Moment. Und da war meine erste Frage immer, auch wenn ich wohin gekommen bin, die erste Frage auch die sofort, ob es irgendeinen religiösen Zugang gibt, ob man Pfarrer holen soll zum Beispiel, gleich. Nun, ja. Ja. Auf das denken die Leute in der Ausnahmesituation gar nicht und auch wenn manche Leute nicht so religiös sind also, oder schon irgendwie so, wie sagt man da bei uns immer, Taufschein-Katholiken sind oder so, ja. Also wir daheim früher waren so klassische Taufschein-Katholiken, die so geheißen, ja, man ist zwar tauft und gefirmt und Weihnachten geht man in die Kirche, so quasi. Also so zur Sicherheit quasi. Also falls es das doch gibt, dass man nicht ganz in der Hölle landet. So, also es war, glaube ich, mehr so ein Sicherheitsverständnis. Genau, weil ich glaube, meine Mutter oder so hätte damals so gedacht, naja, ganz glauben tut es eh nicht, aber falls es doch gab, dass wir zur Sicherheit dabei sind, dass wir auf der richtigen Seite dabei sind, wenn es ist. Das ist ja, glaube ich, oft das Motiv. Oder dass man doch so in der tiefsten Psyche davon ausgeht, naja, wenn man das alles nicht tut, dann versündigt man sich vielleicht doch einer höheren Macht gegenüber und dann ist man lieber doch zur Sicherheit in dem Fall katholisch. Und das kann bei selbst vielleicht der kirchenfernen Menschen dann im Todesfall doch vielleicht wichtig sein, dass da vielleicht ein Pfarrer kommt oder so, ja. Und da habe ich das dann auch gefragt, ob man da einen anrufen soll, ja.
Also das funktioniert in dem Fall dann auch, wenn derjenige schon gestorben ist, offenbar?
Sicher, natürlich, diese Kirche wird nicht sagen, das ist ja schon tot, jetzt kommen wir nicht, na freilich, ist ja klar.
Ja, weil diese letzte Ölung, wenn man sie auch sieht in Filmen oder so, wo ich mir dann oft denke, man weiß ja noch gar nicht ganz genau, ob der jetzt stirbt. Das schaut zwar jetzt vielleicht eng aus, ja, und es könnte so sein. Aber wenn ich dann sehe, dass der Pfarrer mir quasi schon den Sanctus gibt, dann.
Ja, ich glaube, so würde das jetzt der Pfarrer nicht sagen. Also, es ist ja, glaube ich, ein Sakrament sogar der Kirche. Also, ich glaube, das Sterbesakrament und eigentlich nennt man so eine Krankensalbung. Das heißt jetzt nicht, huhu, jetzt kommt der Pfarrer, weil der stirbt ja im Moment, sondern es heißt, okay, in meiner schweren Erkrankung, in meiner schweren Zeit gibt Beistand. Es auch diesen Beistand und diese Krankensalbung sozusagen. So verstehe ich das eher.
Das macht Sinn. Ja,
es ist schon auch natürlich in der Sterbestunde, aber das kannst du ja oft gar nicht wissen. Also ich kann jetzt nicht sagen zum Pfarrer, du halt dich bereit und dann kommst du im Moment, weil das geht, also im Film ist eh klar, ja. Okay. Da habe ich übrigens eine ganz liebe Geschichte immer, habe ich mal erlebt, wie ich Psychologie studiert habe, muss man ja dann im Rahmen vom Studium einmal ein Praktikum machen. Und ich habe das geschafft, dass ich ein Praktikum machen habe können auf einer Palliativstation.
Ach, schau an.
In diesen 3 Monaten waren das oder was, oder 4. Und das war eine sehr tolle Geschichte. Ich habe die Leute dort sehr gern wegen die Mitarbeiterinnen dort und alle die Pflegekräfte. Auf jeden Fall, da hat es einen Pfarrer geben, der war sehr bekannt, ja, wenn ich den Namen jetzt sage, Leute aus einem Bundesland in Österreich kennen den Uli, ja, wurscht, und der hat ausgeschaut wie so der Nikolaus mit so einem bauchlangen, weißen Raschebart und so, und der war wirklich ein lieber, feiner Kerl. Und der war auch bekannt dafür bei uns in der Bestattung, dass er, ich habe den ja von der Bestattung her schon gekannt, ne, dass er alles macht. Ja. Also bei dem war alles wurscht. Also alles, was da war, hat der gemacht. Ja. Also der hat da alle Regeln auch vielleicht der Amtskirche gebrochen oft oder so. Aha. Und der war auch der Krankenhausseelsorger. Und die Schwester, ich sage jetzt irgendeinen Namen, die Schwester Gabi, ja, holt ihn halt, weil da ein Sterbender im Zimmer liegend halt schon sehr schlecht beieinander war, die war nicht mehr ansprechbar. Und es war der Wunsch der Angehörigen, dass er nur mit der Pfarrerkammer und dieses Krankensalbum Sterbe bei Sacramento ihr gibt. Und er geht in das Zimmer rein, macht es und kommt wieder raus und sagt dann zur Schwester Gabi, sagt er, du, da ist nur eine zweite Frau drinnen gelegen, ja, in dem Zimmer, und hat zur Schwester Gabi gesagt, du, der zweiten, die da drinnen liegt, die ist auch schon so schlecht benannt, die war nicht mehr ansprechbar, bei der habe ich es auch gleich gemacht. Ja. Und dann sagt die Gabi, um Gottes Willen, die kannst nicht mehr, das ist eine Muslimin, ja. Und die, hat dann er gesagt, ist eh wurscht, oben kommen wir alle zusammen. Das war lieb, oder? Ist eh wurscht, oben kommen wir nicht alle zusammen.
Ganz entspannt.
Ja, das war der Beste. Irgendwie hat er recht, ne?
Oh ja, wo auch immer, aber.
Wo auch immer,
ja.
Ich glaube nicht, wenn es irgendwas Höheres gibt, geben sollte, dann ist dem Höheren wahrscheinlich relativ wurscht, zu was man sich da bekennt hat, glaubenstechnisch, ja.
Naja, aber außer man hat vielleicht einen Podcast mit den Titeln, während sie jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Das ja, da kommst du in die Höhe. Da gibt
es keinen Platz.
Nein, da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Da ist Deal zu und aus. Ja, da.
Und aus, nämlich.
Und aus,
wir bleiben monothematisch. Ja.
Das gefällt mir, wenn zum Beispiel Geistliche, ja, Pfarrern oder gläubige Leute oder so tiefgläubige Leute wie dieser Pater, ja, dann doch so spielerisch und mit einer gewissen gesunden Distanz auch damit umgekommen. Also im Sinn von, ich bin zwar gläubig von mir aus, sagt der Pfarrer, und er glaubt an das, und aber wissen damals nicht, und mit dem kann er umgehen quasi. Also das finde ich super. Also das ist äußerst sympathisch, sowas. Das sind mir die nachahmungswürdigsten Gläubigen. Ja. Gefährlich sind immer die, die wissen. Ja. Also das genau wissen, und die alle anderen, die das nicht glauben, missionieren wollen oder belehren oder da vernichten müssen. Ja, weil sonst das tausendjährige Reich auf Erden nicht entstehen kann. Ja. Also das ist aber jetzt dann furchtbar. Ja,
ja, stimmt. Also mit denen würde ich mich auch gerne
unterhalten. Es gibt ja den wunderschönen angeblichen, also was heißt angeblich, es hat mir ein Theologe erzählt, und es ist ein Theologenwitz. Ja. Der ist wunderbar. Ein Jesuitenpater ist ausgebildeter Archäologe, ja, und macht nach wie vor archäologische Grabungen und ist halt da wieder in Jerusalem oder irgendwie zugange, da herumzugraben. Und jetzt finden die eindeutig die Knochen vom Jesus. Eindeutig. Maria. Jetzt ruft er sofort seinen Bischof in der Heimatdiözese an und sagt, du Bischof, wir haben eindeutig die Knochen vom Jesus gefunden. Mhm. Jetzt sagt der Bischof, was? Der ist gar nicht leiblich auferstanden. Ne? Maria. Ja, sagt der Bischof, das hat eh so eine Tragweite, das hilft ja nichts, ich muss den Papst anrufen. Ne? Mhm. Der ruft den Papst an, sagt, du Papst, Problem. Wir haben eindeutig die Knochen von Jesus gefunden. Ne? Sagt der Papst, was? Den hat es wirklich gegeben. Das ist ein herrlicher Witz, den sie anscheinend die Theologen untereinander zünden. Und mir hat letztes Mal ein lieber, mittlerweile befreundeter, darf ich sagen, Mensch, der Religionslehrer auch ist, weil wir über das geredet haben, ja, dass sie mir bei diesem Glaubensthemen auch entzieht, diese scheinbar immer zu durchführen notwendige Ritualpraxis. Also, ich habe zu ihm gesagt, wieso hat der Gott nicht sagen können, ich schicke euch in Jesus, der sagt euch, es gibt keinen Tod, es gibt mich, und die Geschichte hat sie. Ende. Mhm. Also jetzt wissen wir es und fertig. Ich brauche nicht, warum muss ich am Sonntag in Kirchen gehen, warum am Bäumbuschen weihen, warum taufen, wieso? Wir wissen, das passt, dann gibt's, erledigt. Die Geschichte hat sie, können wir fröhlich sein, gerade passt, es ist gesagt und was. Mhm. Und also desto weniger man da diese Ritenprozeduren da braucht. Ja. Mhm. Und dann hat er gemeint, der Religionslehrer, ja, die am meisten vom Glauben verstanden haben, brauchen das eher am wenigen. Mhm. So quasi. Ja, weißt du, was ich meine? Also die, ja, die sozusagen, vielleicht könnte man es so buddhistischer formulieren, die der Erleuchtung schon näher kommen, brauchen diese Riten eher am wenigen. Mhm. Mhm. Also er wollte damit so mit Augenzwinkern sagen, auch scheinbar in seiner Kirche, desto höher die Hierarchie, desto weniger Bedürfnis nach dem.
Mhm. Ja. Interessant. Wenn es einige nachdenken.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, was ich sage, aber ich habe es lieb gefunden, ja.
Ja, das stimmt. Ich habe mal auch so einen netten Satz, weil du das jetzt sagst, kürzlich wo gelesen, von einer freien Autorin in der Zeit, die da eine Kolumne hatte, und die hat über die Vergänglichkeit nämlich gesagt, dass es tatsächlich so sei, dass wir unser Leben sehen, bevor wir sterben, und dass man diesen entsprechenden Vorgang wie folgt bezeichnet, nämlich als Leben. Das habe ich auch sehr lustig gefunden.
Wie, das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich was nicht verstanden. Was?
Sie hat gesagt, Personen sehen wirklich ihr Leben, bevor sie sterben. Und diesen entsprechenden Vorgang bezeichnet man als Leben.
Also sie meint, das ganze Leben, was ich lebe, ist das, was ich sehe, bevor ich sterbe. Genau. Ach so, genau. Ja, das ist gescheit, ja. Das ist
Leben. Also ja. So hinsichtlich auch, weil wir öfter wegen dieser Nahtod oder wenn man stirbt, läuft das Leben vom inneren Auge nochmal ab. Und sie sagt, das ist tatsächlich so. Und
das ist gescheit, ja, das ist wirklich cool. Ja. Also es passiert der Moment bei uns alle, die leben. Ja.
Genau.
Das ist Film auf. Das finde ich lieb, weil da ist mir jetzt eingefallen, was ich, ich glaube, das habe ich schon irgendwo gesagt, der, ich glaube, er war irgendein zum Tode verurteilter Kommunist oder so. Irgendwann einmal vor, weiß nicht wann, 100 Jahren. Und der ist da völlig gelassen in diese Hinrichtung hineingegangen da. Ja. Und er hat dann scheinbar nur so nebenbei geäußert, warum soll ich ihn stressen? Weil wir sind ohnehin nur Tote auf Urlaub.
Oh wow.
Okay. Und das habe ich gescheit gefunden, weil es stimmt. Ne? Ich war Jahrmilliarden nicht. Und ich werde Jahrmilliarden nicht mehr sein. Und dieses Dazwischen, dort diese nicht einmal in astronomischen Dimensionen, nicht einmal Wimpern schlagen, nicht einmal messbar nichts, quasi vom Zeitraum her, bin ich da. Also wir sind viel mehr tot, als wir. Ach, das ist spannend, ja.
Ja, Ubi, da kann ich mich wieder reinfuchsen.
Da kann man sich eh nicht denken, ja, da kannst du kann man Hirn.
Ja, und dieses, überhaupt sich dieses Nichts vorzustellen, da kann man
faszinierend
irre werden.
Der Nietzsche hat einmal gesagt, das fährt mir so ein, ich weiß nicht, ob es alle einfährt, aber der Nietzsche, glaube ich, hat einmal gemeint, naja, wir waren Jahrmilliarden nicht. Und wer werden Jahrmilliarden nicht sein? Also überhaupt die ganze Menschheit, das ganze Tiermensch stirbt aus und das ist weg, wie alle anderen Tiere, alles ist noch ausgestorben und es bringt neue Arten hervor. Und wie halt die Evolution funktioniert. Und gar nicht linear, sondern verästelt in alle Richtungen. Es dümpelt irgendwas vor sich hin. Ja, so sagt uns halt die Evolutionsbiologie. Also wir waren Jahrmilliarden nicht da und wir werden Jahrmilliarden nicht sein. Dazwischen sind wir da. Ja? Dieser Mensch und was das jetzt da uns bedeutet und die Welt und da muss ich und so. Und dann hat der Ninja gemeint, und wenn wir weg sind, wenn der Mensch wieder weg ist, also das Bewusstsein sozusagen weg ist, ja, wird sich nichts begeben haben. Das war nichts.
Und das kollidiert jetzt mit unserem inneren Antrieb, unbedingt eine Bedeutung, eine größere haben zu wollen.
Nur. Und für mich ist schon klar, dass wir Menschen, die dieses Bewusstsein haben, um die existenzielle Situation wissen, wir sind das einzige Lebewesen, das offenbar weiß, dass wir da sein werden und all das. Und ich glaube, dass wir zwei Dinge auf gar keinen Fall aushalten und sich unsere ganze psychische Struktur darum herumgebaut hat, die Unverfügbarkeit. Also wir in Wahrheit über die wesentlichen Dinge nicht verfügen können und die Bedeutungslosigkeit. Und das halten wir, glaube ich, überhaupt nicht aus. Ich hab jetzt Ostern, schaue aber gern so den Sender KTV, das ist der katholische TV-Sender, die sind ein bisschen hardcore, also die sind ein bisschen so, also schon so ein bisschen richtig, ja.
Konservativ. Bisschen missionarisch.
Ja, und sehr konservativ, aber das schaue ich nicht gerne an, dort oft zu Sachen, weil man da sehr viel lernt einfach. Und viele meiner Theorien werden bestätigt, sozusagen, warum es halt sowas gibt, die Religion. Und da hat er da ein Pfarrer gerade geredet über diese österliche Auferstehungsgeschichte und er hat dann auch gemeint, ne? Er hat dann gemeint, das ist einfach, wenn da wer nichts glaubt, ist das einfach fatal, ne? Die Leute leben schon auch im Leben, sozusagen, eigentlich in der Tiefe in einer völligen Bedeutungslosigkeit, ne? Und das ist unerträglich für uns. Ne? Und
tja, aber das wäre ja spannend, dem nachzugehen.
Ja, das tue ich. Du musst einmal in so ein Jenseits-Seminar kommen, du weißt noch nie. Ja?
Ich bin noch unwissend, Martin.
Im Sommer gibt es viel Gelegenheit für solche Jenseits-Tage zum Reflektieren. Ne?
Das war jetzt süß, das
aber
tue ich.
Das ist sowas fasziniert mich total. Also die Bedeutung ist unaushaltbar. Ne? Und man ist ja schon schnell beim Sinn. Also, wenn ich so denke, dass das nicht, dass da nichts ist, dann hätte das gar keinen Sinn.
Ja. Aber und was würde nämlich passieren, wenn ich diese Bedeutungslosigkeit so annehmen könnte, wie sie ist?
Genau.
Also, wenn ich mich nicht mehr dagegen auflehnen müsste, was passiert dann? Das wäre die spannende Frage.
Ja.
Da passiert ein Großteil unseres Glücks oder unserer Zufriedenheit liegt ja generell in der Art und Weise, wie wir Sachen annehmen und akzeptieren können. Das heißt, je früher wir das akzeptieren können, umso besser wäre es. Die Frage ist nur, ist Akzeptanz
gleich? Auf jeden Fall. Ja, genau. Also das alles hätte ja eine unglaubliche Dimension an Auswirkung gesellschaftspolitischer Natur, was du jetzt sagst, ne? Also das können wir gar nicht.
Eben.
Das können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Also ich als Vertreter dieses Nichts, ja. Also, dass ich an nichts glaube und es kommt nichts und es gibt keine Bedeutung in dem Sinn für, also so würde ich das ja sagen. Aber wenn das wenn interessiert, sich da ein bisschen hineinzudenken und auch in die Gewalt, die wir der Welt antun, weil wir glauben, wir waren was Besonderes, ne? Also es ist nicht wurscht, ne? Da, es gibt einen super Philosophen, der sagt, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich eine Vorstellung machen kann von sich selbst, eine Vorstellung hat. Im Lichte dieser Vorstellung von seiner selbst lebt, ja? Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Es ist wahrscheinlich gar nicht jetzt alleine zu durchdenken, was hat es für Auswirkungen, wenn der Mensch glaubt, das gibt's wegen ihm, er hat eine Sonderstellung, er ist irgendwas Besonderes, er ist gemeint, er ist von einem höheren Wesen gemacht, die Natur muss es sich untertan machen und so weiter. Was hat das für Auswirkungen? Nur alleine der Gedanke.
Das Bild ist auch schön, wie du sagst, ne? Dieses im Licht dieser Vorstellung lebt er. Dann kann man sich ausmalen, was passiert, wenn da von außen etwas kommt und Schatten wirft, was das dann für ein Kampf werden kann. Und
ich schaue irrsinnig gerne, also das ist für alle wirklich ganz was Empfehlenswertes, die Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen. Und da gibt's auf YouTube alle Sendungen, die da sind und waren und so weiter. Und ich schaue das leidenschaftlich gern. Und da war jetzt vor ein paar Wochen gerade, also das ist wirklich äußerst empfehlenswert, das sich anzuschauen. Das sage ich jetzt, wie der Kassen hat. Das ist ein nigerianischer Philosoph und Psychologe, der heißt Bayo Akomolave. Und diese Sendung, diese Folge heißt, also Sternstunde Philosophie vom Schweizer Rundfunk auf YouTube findet man. Das gibt's mittlerweile als Podcast, diese Videos, also nicht nur zum Anschauen, sondern du kannst es als Podcast anhören. Und das heißt Spiritualität, ein Ausweg aus der Krisenspirale. Und allein aufgrund des Titels wollte ich mir das schon fast nicht anschauen. Ich habe mir jetzt gedacht, da erzählt jetzt einer, ja, wir müssen wieder mehr an Gott glauben, damit wir da die Erde retten wollen.
Der hat die Funktion eher besprochen scheinbar.
Genau, und es geht gar nicht um Spiritualität in diesem Sinne oder an irgendeinen Gott zu glauben. Aber was der sagt, ist unglaublich. Den muss man sich unbedingt anschauen. Das ist ein junger Kerl, ein Nigerianer, Philosoph und Psychologe. Also das ist das ganze Gespräch bis zum Schluss. Und der Schluss vor allem. Der Schluss ist dermaßen genial, was er da nochmal auflegt. Unglaublich toll. Und also das kann man nur empfehlen. Also das habe ich mir jetzt schon zweimal angeschaut und ich schaue mir es demnächst nur drittes Mal an. Ich muss mir auch ein paar Sachen mitschreiben und so.
Das verstehe ich, ja. Das ist auch zu denen, cool, die sich immer alles rausschreiben. Gell?
Ja, ich muss mal alles aufschreiben, so Zitate.
Aber ich vergesse dann wieder, wo ich es hingeschrieben habe. Ich vergesse.
Nein. Oh, fürchterlich. Ja. Ich habe da ein Buch, ich habe immer so ein Notizbuch, ein großes, so ein vierseitiges und ein viergrosses und da schreibe ich alles
rein. Da schreibst du es rein. Ja, aber wenn du dann ein besonderes Zitat oder einen besonderen Gedanken suchst, weißt du, wie weit du zurückblättern
musst. Ja, meistens weiß ich es, weil ich es mit irgendwas überschreibe oder weil ich mir eine Überschrift mache oder ich schreibe drüber. Weißt du, ich merke mir dann zum Beispiel, ja, das war beim Schweizer Fernsehen, nigerianischer Philosoph, das schreibe ich drüber, dann schreibe ich die Zitate dran. Das finde ich dann schon, ja, ja. In irgendeinem Büchel muss es sein. Das Lustige ist dabei, ich schreibe mir einen Haufen Wasser. Und was natürlich dann eh gar nicht mehr, was ich da hingeschrieben habe, zum Teil.
Ja, eben.
Aber der Akt des Niederschreibens ist es ja. Ja.
Ja, das ist auch so, dass ich rausfiltern. Aber ich schreibe zum Beispiel in Bücher so gern rein, darum verborge ich sie ungern,
weil ich
da herumkritzelt und mir Fragezeichen dazu male. Genau. Also jetzt nicht bei Pippi Langstrumpf, aber bei anderen Büchern.
Ja. Du ja, daneben und unten mache ich dann so X und dann schreibe ich unten was dazu und dann schreibe ich, glaube ich nicht, bin ich mir nicht sicher, oder da täuscht er sich bestimmt oder so Sachen
glaub
schreibe
ich nicht,
hin. Ja, schreibe ich hin, ja. Oder mir fällt was anderes ein, ich schreibe dann da unten so, wie Todesangst, Fragezeichen, Rufzeichen und so, also das ist spannend, ja.
Martin, jetzt haben wir schon längere Zeit, glaube ich, nicht mehr uns um unsere Rubrik zugeschickt gekümmert.
Ja,
hast du echt was? Ich habe was, aber haben wir noch Zeit? Ich
was musst du sagen? Du bist die Schneidfrau,
ja,
du bist die
Chefin. Nein.
Du bist die Aufnahmeleiterin.
Ja, ich mache damit vor allem ein ganz anderes Thema auf. Ich hau's mal raus und du kannst entweder was dazu sagen oder nicht, und sonst nehmen wir es mit in die nächste Folge. Und zwar hat uns die Sibylle aus Gmunden geschrieben, fand ich recht interessant. Herr Brein, was sagen Sie eigentlich zu den vielen, ich hoffe, ich lese es richtig, Marteln oder Kreuzen entlang von Straßen an Stellen, wo jemand verunglückt ist? Ich persönlich bin davon ja immer gleich abgelenkt, weil ich mir ausmale, welches Unglück passiert sein könnte. Was halten Sie davon, beziehungsweise warum macht man das?
Interessante Frage. Das ist eine gute Frage. Also die Dame meint jetzt da diese, wie ihr mich?
Sibylle.
Weißt du, wie ich komme? Du hast jetzt gesagt, ihr mich.
Nein, ich habe nichts gesagt.
Sibylle. Mit mir ist jetzt Sibylle in die Tür gegangen. Die hat mir gefallen.
Erklärt nicht, aber, warum du auf Irmi kommst, aber egal. Zurück
zu Sibylle. Ich weiß nicht. Ja, also, ja, ich kenne das, ja, ich finde das, ja, mir gefällt es natürlich mit meiner morbiden Psyche. Mhm. kann ich sagen, mir stört es nicht. Es wird ja dann von einem österreichischen Motorrad- und Autofahrerclub, ja, immer Allerheiligen dann ja an so Unfallstellen, ich weiß nicht, wie viele Jahre zurück, werden so weiße Kreuze hingestellt. Allerheiligen an so Unfallstellen, okay, wo wer gestorben ist. Das ist noch nie aufgefallen.
Ja, schon, aber ich habe nicht gewusst, dass das von so einem Club aus
institutionalisiert
quasi.
Der mit oder? A anfängt, ja. Nicht der Ö, sondern der A.
Ah, okay. Und ich dachte, das sind private Kreuze. Okay,
nein, die Weißen. Nur die Weißen. Allerheiligen, siehst du, da steht dann, glaube ich, oft sogar drauf auf so Kreuze wie Gedenken und Mahnen. Die sind vom A.Ö. Und das andere, die sind von dem.
Und die anderen haben gelbe Kreuze oder gar keine?
Nein, die dann das gar nicht. Nein, das hat da auch irgendwann einmal angefangen vor 20, 30, 40 Jahren. Keine Ahnung, das gibt es schon ewiges Ritual. Nein, aber das wird die Sibylle nicht meinen. Sie, weil es geschrieben hat, Mattal aufgestellt werden, vielleicht. Aber,
ja, man sieht das schon öfter auch.
Ja. Es stimmt, mir hat einmal ein Herr angeredet, wo ich einen Vortrag gehalten habe, der Chef dort von dieser Institution, und da haben wir auch über das geredet. Der hat mir das auch gefragt. Der hat gesagt, das ärgert ihm immer so. Ja, also wenn ihn das oder konfrontiert mit zu viel an Leid oder an Tod, wenn er da Auto fährt. Ja. Aber gehen tut es darum natürlich, bei dem vom Abö geht es um diese Mahnung eben, ne, natürlich. Man sieht auf wirklich Straßenabschnitte, wo man sich, da
schäbert es oft.
Da sollte man ein bisschen langsamer fahren scheinbar, ja. Also, aber
ich verstehe diese Bille, weil mir geht es da ähnlich mit dieser Ablenkung, die ja dann wiederum dem Ansatz widersprechen würde, dass man gemahnt ist, sondern man ist dann eher unkonzentriert, wenn man daran vorbeifährt und sich dann ungefragt sämtliche grauenvolle Bilder vielleicht in einem Inneren abspielen.
Wir sollten mal bei einem halben Kilometer vorher Schül aufstellen, Achtung, Triggerwarnung, und dann.
Ja, muss man schnell lesen können. Ja, zum Beispiel. Es ist so modern, dieses Triggerwarnung. Gedöns. Was wollte ich jetzt sagen? Naja, ich habe auch kürzlich wieder welche gesehen, die dann neue frische Blumen an so eine Unglücksstelle gebracht haben, wo ich mir eine andere Frage dazu gestellt habe, ist nicht unbedingt die der Ablenkung, sondern die der Trauerarbeit, dass ich es interessant finde, an genau jener Stelle gedenken zu wollen, wo mein geliebter Mensch das Leben gelassen hat und nicht zu Hause, wo er gern gelebt hat oder von mir aus an einem Grab oder so. Das habe ich auch interessant gefunden.
Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, diese Stelle hat halt schon was hochemotional aufgeladenes, logischerweise, weil das die Stelle der Trennung ist. Weil man vielleicht da besonders, gerade das schließt sich der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, gerade da möchte man vielleicht seinen geliebtesten Menschen nahe sein. Oder bei ihm sein oder mit ihm sein, ja. Und dann stirbt er da auf einem Straßenbankett oder so, ja.
Das kann sein.
Und diese Einsamkeit, wie ist es ihm da gegangen? Hat er noch gelebt? Hat er vielleicht sogar noch ein geschrien? Das kenne ich vom Rogenkreuz her nur ganz gut für Hinterbliebene. Es ist oft extrem wichtig, vielleicht mit jemandem reden zu können, der im Einsatz vor Ort war. Mit der Notärztin, mit einem Sanitäter, mit der Feuerwehrfrau. Nicht, dass man da noch mit irgendwen reden kann, hat er noch geredet, war er noch bei sich, hat er was gesagt, hat er Schmerzen gehabt oder war er, nein, und so weiter.
Ja, verstehe ich.
Das ist hochbedeutsam, natürlich, was ist mit meinem geliebten Menschen passiert in dieser Stunde, und natürlich wäre man da vom Impuls her, ne, dabei, und diese Einsamkeit, diese Verlassenheit, der liegt da irgendwo weg von mir, weg von uns und stirbt dort, ne, also das ist, kann man schon vorstellen. Ne.
Okay.
Ich glaube, was die Sibylle gemeint hat, waren ja so diese privaten Arrangements und nicht diese weißen Kreuze vom Abel. Genau. Und das kann ich schon gut nachvollziehen. Ne? Also, dass manche Menschen das vielleicht brauchen, auch ein Stück weit, oder wollen, das der Welt auch zu zeigen, was da passiert ist. Und für andere Angehörige war sowas eh nicht denkbar. Ja. Alle dann das eh nicht. Ne?
Da wären die Straßen vermutlich voll.
Die waren voll, ja. Was glaubst du, jetzt hat es sich schon bessert, aber in die Anfang 90er Jahre, wie beim Roten Kreuz war, da haben wir nur dreimal so viel Verkehrstote gehabt wie heute. Also zwei Drittel weniger sind das geworden. Ja. Wir haben damals noch so gut 1.200, 1.300, 1.400 Verkehrstote im Jahr gehabt in Österreich. Und jetzt sind es 300, 400. Das hat sich massiv reduziert. Und ich bin auf Instagram, und da gibt es vom ÖMTC auch so eine Instagram-Seite, die das bespielen. Und da gibt es so eine Rubrik, also da machen sie immer so lustige Videos, wo Mitarbeiterinnen berichten, was einer alles so unterkommt. Vor allem den Mitarbeiterinnen in der Telefonzentrale. Also die, die beim Notruf sitzen, sozusagen bei ÖMTC, ja. Wo die Leute anrufen und sagen, ich stehe da auf der Autobahn und hab mein Auto geht nicht mehr. Also, ja.
Irgendwo, weil ich wüsste nie, wo ich irgendwo stehe.
Ja. Ja, genau, du weißt nicht, wo du bist. Ja, nie. Dann sagt er wahrscheinlich zu dir am Telefon, sehen Sie irgendein Schild? Dann sagst du ja, dann sagt er, was steht denn drauf? Sagst du ja, Milchabhof. Ja, oder so. Ja. Und dann wird der sagen, ah, ich weiß, was es sind. Aber nein, da gibt es so eine lustige Geschichte, weil wir erst so geredet haben, ABÖ, ÖMTC. Diese zwei Autoclubs. Und da gibt's vom ÖMTC halt so Videos, wo die Mitarbeiterinnen erzählen, was zu erleben am Notruf. Und dann lest eine vor halt eine Geschichte, die passiert ist anscheinend am Notruf. Kannst fast nicht erzählen, weil du lachen musst und sagt, ruft halt eine an, Frau, und ruft an beim ÖMTC Notruf, ja, und die hebt da und die sagt, geh bitte, sind so nett, sagen Sie mir die Nummer von ABÖ. Die hat Nummer von ABÖ nicht gewusst, hat sie gedacht, von ÖMTC hat sie es gesehen, jetzt ruft sie da. Ganz sagen wir nochmal von Abel.
Das ist großartig. Das ist schön. Lieb. Mit diesem Schmunzler entlasse ich dich jetzt für heute, Martin.
Ja.
Wenn man uns schreiben will, ich erwähne das nochmal kurz, undaus@gmx.net, alles in einer Wurst, oder man findet auch alles auf deiner Homepage unter www.martinfrein.at. Oder auf den sozialen Medien findet man dich und mich auch. Ja. Genau, dann herzlichen Dank für das heutige Gespräch.
Herzlichen Dank auch. Und aus, genau.
Und aus, mein
Dankeschön.
Lieber. Dankeschön.